Ja, Sie wissen nur so viel, dass ich meine Eltern besuchen und gleichzeitig noch irgendwo Geld kassieren wollte. Als ich auf dem Nachhauseweg war, passierte dieses Ereignis, und nun bin ich hier. Wenn jemand meiner Frau erzählt, dass ich vom Haus meiner Eltern weggegangen sei, um heimzugehen, wird sie sich sehr um mich sorgen, denn ich bin sicher, dass mich manche Leute schon in der Nähe meines Heimes gesehen haben. Ich hoffe aber sehr, dass meine Frau nichts erfahren hat und denkt, ich sei noch bei meinen Eltern. Wäre es anders, so weiß nur Gott, was alles passieren könnte. Sie würde sicher denken, ich sei einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen. Daran möchte ich gar nicht denken. Wir waren nun mit dem Essen fertig. Ich hatte nicht sehr viel gegessen, erstens mochte ich das Essen nicht besonders, und zweitens hatte mir unser Gespräch den Appetit genommen. Während Akok seiner Frau das Gespräch übersetzte, senkte ich den Kopf. Ich hatte einen Kloß im Hals, wie wenn ich einen Knochen verschluckt hätte. Je mehr ich mich unter Kontrolle zu bringen versuchte, umso schlimmer wurde es, ich konnte nicht verhindern, dass mir eine Träne über die Wange rollte. Akok sagte, meine Frau tut es sehr leid, dass sie nicht Deutsch spricht, sie hätte sich gern direkt mit ihnen unterhalten. Eine Frage des Jungen, die mir sein Vater übersetzte, erheiterte mich ein wenig. Gefällt es Ihnen hier? Nun, ich werde hier sehr gut behandelt, aber du bist noch zu klein, um zu verstehen, was ein Vater fühlt, der so weit von seiner Familie entfernt ist wie ich. Und wenn mein Vater ihre Familie hierher holen würde, würden sie dann nicht vielleicht gern hier leben? Doch, das würde mir schon gefallen. Meine Kinder könnten dann hier wie Akkadianer erzogen werden. Aber das wird niemals im Bereich des Möglichen liegen. Er schwieg und schaute mich traurig an. Akoks Frau brachte uns etwas zu trinken und räumte den Tisch ab. Ihre immer freundliche Miene hatte sich in Besorgnis und Mitleid verwandelt, als ich einen Teil meines Lebens erzählt hatte. Bei Akok bemerkte ich etwas Befremdliches. Ich vermutete, er denke wohl intensiv über meine Lage nach. Vielleicht hatte er auch eine schlechte Nachricht für mich. Diese Vorahnung sollte sich am nächsten Tag voll bestätigen. Obwohl ich meinen Gastgebern gegenüber großen Respekt empfand, konnte ich nun ein Gähnen nicht mehr unterdrücken. Wir wollen nun schlafen gehen, sagte Akok. Ja gern, antwortete ich. Aber gleichzeitig dachte ich an die kommende Nacht mit ihren 23 Erdenstunden. So viele Stunden hatte ich auf der Erde noch nie durchgeschlafen. Achte eine Stadt bei Nacht. Akok schaute auf die Uhr und sagte, nun, so lange braucht man ja nicht zu schlafen, seit es dunkel geworden ist, sind schon 3/E vergangen. Es sind also nur noch 20 Stunden, und wenn wir 3/E vor Sonnenaufgang aufstehen, sind es sogar nur noch 18 Stunden. Auch das ist noch viel, es ist das Doppelte meines längsten Schlafs auf der Erde. Er stand auf, klopfte mir auf die Schulter und erwiderte, Sie werden es bei Ihrem großen Schlafbedürfnis kaum bemerken. Nun, sei es wie es wolle. Wie lange schläft man eigentlich hier auf Akkad? Das hängt von den Umständen ab, wenn wir abends ausgehen oder Besuch haben, gehen wir natürlich später zu B, normalerweise aber bei 4/E der ersten Nachtstunde. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich immer noch weitere Fragen stelle, es ist also noch 4 bis zu Ihrer normalen Schlafenszeit? Ja, so ungefähr. Nach solchen Themen können Sie mich ruhig noch fragen, aber es wäre mir lieb, wenn Sie wesentliche Fragen auf morgen verschieben könnten, ich kann sonst vielleicht keine Antwort darauf geben. Ich hatte mich schon erhoben und stand vor ihm. Wenn Sie die Nacht noch etwas abkürzen wollen, könnten wir noch ein bisschen ausgehen, wenn Sie aber lieber schlafen gehen wollen, werde ich Sie um 4 Uhr wecken. Ich würde mir gern Ihre schöne Stadt noch etwas ansehen. Er gab mir einen Umhang aus grobem Gewebe und sagte, legen Sie das um. Aber warum? Ich friere doch nicht. Er lachte und meinte, ich bestehe nicht darauf, aber ich kann Ihnen sagen, dass es draußen jetzt sehr kalt ist, viel kälter als hier drinnen. Es ist klar, dass Sie hier nicht frieren. Aber draußen ist es ganz anders. Ich legte den Umhang um, und wir gingen zu der Plattform, wo der Apparat geparkt war. Er schloss hinter uns schnell die Tür, damit der kalte Wind nicht ins Zimmer dringen konnte. Mutter und Sohn befanden sich noch im Zimmer. Der Junge las etwas, das wie Hieroglyphen aussah, seine Mutter war anderweitig beschäftigt. Akok ging auf eine Säule zu, die an einer Ecke der Plattform stand. Ich dachte zuerst, er wolle sich dort anlehnen, aber er drückte dort auf einen Knopf. Eine Art Geländer tauchte vor uns auf das man sich stützen konnte. Ich wollte das schon tun, damit ich die Stadt besser sehen konnte. Es herrschte aber eine derartige Kälte, dass ich die Hände schnell zurückzog, um sie wieder zu wärmen und auch das Gesicht so gut wie möglich zu schützen. Was ich jetzt erzähle, schrieb ich erst am darauffolgenden Tag auf. Als ich die Stadt betrachtete, war ich stumm vor Entzücken. Es war das wunderbarste und atemberaubendste Schauspiel, das ich je gesehen hatte. Ich hatte ja hier schon oft Mund und Augen aufgesperrt, aber was ich jetzt sah, übertraf alles Vorhergehende. Die majestätische und schöne Stadt, über die ich am Tag hinweg geflogen war, schien nun in Flammen zu stehen, denn der Feuerschein, der sie zu verzehren schien, leuchtete in vielerlei Farben auf. Mit einiger Mühe fand ich die Sprache wieder und fragte, aber was ist denn das? Was ist denn hier passiert? Was meinen Sie denn? Nun, das mit den Häusern. Nichts ist passiert, sagte er, ohne mich zu verstehen. Ja, aber der Feuerschein überall. Das Leuchten kommt von den Mauern. Ja schon, aber warum verbrennt denn das Ganze nicht? Nein, nein, alles bleibt stehen. Es ist derselbe Glanz wie am Tag. Ja sicher. Am Tage, wenn die Sonne darauf scheint, leuchtet natürlich alles, aber jetzt scheint doch keine Sonne. Ich kann Ihnen garantieren, dass dies absolut normal ist. Das Material, aus dem die Häuser gebaut sind, strahlt diesen Glanz aus, ob bei Tag oder bei Nacht, nur sieht es natürlich nachts anders aus. Das ist ja ein Wunder. Es ist unglaublich. Er machte noch eine Bemerkung, ich kann mich jedoch nicht mehr erinnern, ob ich ihm darauf antwortete, denn was ich sah, faszinierte mich zu sehr. Alle Häuser, ob groß oder klein, schienen aus weißglühendem Stahl gefertigt zu sein und leuchteten wie riesige Lampen. Ihr Licht strahlte jedoch nicht weiter als 2 bis 3 Meter. Aber bis zu dieser Entfernung konnte man alles genau erkennen, alle Fenster, alle Inschriften waren klar zu sehen. Da die Straßen eng waren, reichte das Licht von einer Straßenseite fast bis zur anderen. Über der Mitte der Straße, wo der Schein nicht mehr ganz hinreichte, gab es noch Lampen wie bei uns, die man gut von der Helligkeit der Hauswände unterscheiden konnte. Das Licht der Lampen war überall gleich, während die Wände an verschiedenen Farben erstrahlten. Ich war so entzückt von diesem Anblick, dass ich gut und gern die ganze Nacht hätte weiterschauen können, aber Akok fasste mich am Arm und zog mich ins Haus. Ich bat ihn um Entschuldigung, dass ich nicht zugehört hatte. Er meinte, schon gut, ich verstehe, aber jetzt wollen wir doch schlafen gehen, Sie müssen sehr müde sein. Er führte mich ins Zimmer, wo ich mich von seiner Frau und seinem Sohn verabschiedete. Am Ende des Zimmers drückte Akok auf einen Knopf an der Wand, wo sich eine Tür öffnete, die ich vorher nicht bemerkt hatte. Ich hatte diese Stelle für ein Ornament an der Wand gehalten. Staunend schaute ich in den dahinterliegenden Raum, in dem sich gar nichts befand, es war nur ein enges, leeres Zimmerchen. Ich schaute den Boden an und bemerkte, dass es derselbe war wie im Wohnzimmer. Ich dachte schon, ich müsste die ganz lange Nacht auf dem Boden schlafen verbringen, aber Gott sei Dank war das nichts der Fall. Akok drückte wieder auf einen Knopf an der Wand, aus der sich ein Bett herabsenkte. Ein anderer Druckknopf brachte einen Schrank und ein dritter ein Waschbecken mit Wasserhahn zum Vorschein. Hier sind Ihr Bett und Ihre Waschgelegenheit, im Schrank hängen Ihre Sachen, und dort ist das Licht. Es war ein Wandlämpchen wie auf der Erde. Vielen Dank, mein Herr. Wenn Sie heute Nacht irgendetwas brauchen, drücken Sie bitte auf den Knopf dort neben der Tür. Und nun gute Nacht. Ich machte die Tür hinter ihm zu und stützte mich mit den Händen dagegen, um alles genau zu betrachten. Das Zimmer war klein, aber mit allem Nötigen für eine Person ausgestattet. Im Schrank hingen meine Erdenkleider. Ich strich mit der Hand darüber und setzte mich aufs Bett. Eine große Traurigkeit und Sehnsucht überfielen mich, ich war nahe am Weinen. Es wäre besser gewesen, wenn die Kleider irgendwo anders aufbewahrt gewesen wären, dann hätte ich sie gerade jetzt nicht sehen müssen. Seit vielen Stunden hatte ich nichts gesehen, was mich an die Erde erinnerte. Wenn Akok gewusst hätte, dass sie mich so traurig stimmten, hätte er sie sicher irgendwo anders untergebracht. Ich nahm meine Kleider und drückte sie an meine Brust, wie wenn sie das Liebste wären, was ich auf Erden besaß. Mutter, Vater, Frau, Kinder und Geschwister, alles vereinigte sich in diesem Augenblick in diesen Kleidern. Es ist doch kaum möglich, dass meine Kleider und ich das Einzige sind, was so weit von der Erde, wo ich geboren bin, entfernt ist. Wie traurig bin ich, murmelte ich. Ich glaube kaum, dass irgendjemand je einmal so an seinen Kleidern gehangen hat, wie ich es im Moment tat. Sie stellten alles dar, mein ganzes Leben, meine Traurigkeit und mein Heimweh zu gleicher Zeit. Es tröstete mich, dass ich etwas berühren konnte, was von der Erde stammte. Ich blieb auf dem Bett sitzen, immer noch mit den Kleidern auf den Knien und mit gesenktem Kopf, und dachte über Erde und Akkad nach, und ob ich die meinen je wieder sehen würde. Ich dachte, wenn ich jetzt nicht verrückt werde, dann würde ich es wohl nie mehr in meinem Leben. Schließlich stand ich auf, hängte die Kleider wieder in den Schrank und schloss ihn ab, nicht ohne sie zuvor nochmals lange Zeit betrachtet zu haben. Seufzend ging ich wieder zu meinem Bett zurück und setzte mich darauf, verzweifelt wie nie zuvor. So stellte ich mir einen Gefangenen vor, der zum ersten Mal in ein Gefängnis kommt. Wer könnte sich vorstellen, dass es wirklich der Wahrheit entsprach, wenn Ak-Ak mir versicherte, dass ich auf die Erde zurückgebracht würde, und dass die Ak-Ardianer so viel Freundlichkeit für einen armen alten Menschen wie mich aufbringen würden, dass sie wirklich eine Reise von 60 Millionen Kilometern unternehmen würden, nur um mich wieder auf der Erde abzusetzen. All dies ging mir in diesem Augenblick durch den Kopf, in diese Einsamkeit und Stille. Es gab ja weder Straßenbahnen oder Züge, noch Autos, nichts, was zu dieser Nachtstunde Lärm machen könnte. Die Stadt kam mir vor, als ob sie kurz vor einem Krieg stünde. Ich war so niedergeschlagen, dass ich an Selbstmord dachte, meine Nerven waren zum Zerreißen angespannt, und ich hatte meine lieben Not, mich wieder etwas unter Kontrolle zu bekommen, um nicht vollends durchzudrehen. Dieser schreckliche Zustand hielt noch eine Weile an, bevor ich aufstand, um Gesicht und Arme mit kaltem Wasser zu waschen. Ich fing an, mich zu entkleiden, denn nun überfiel mich große Müdigkeit. Als ich mich auszog, betrachtete ich mir mein Schuhwerk genauer. Als ich die Schuhe angezogen hatte, hatte ich sie nicht so genau angeschaut, aber jetzt wäre ich trotz meines Zustandes fast in lautes Gelächter ausgebrochen. Ich hatte noch nie etwas derartiges gesehen. Obwohl ich sie den ganzen Tag über angehabt hatte, fiel es mir erst jetzt auf, dass sie so weich waren. Hoffentlich verstehen Sie meine Beschreibung, ich müsste eigentlich einen Abguss davon haben, oder es persönlich erklären. Sie sahen etwa so aus, vorn, wo uns der Schuh oft drückt, wenn er neu ist, war er breit, so dass jede Zehe bequem Platz hatte. In der Länge kamen sie mir zwar noch mal zu groß vor, aber bei einem solchen Schuh war das wahrscheinlich nicht so wichtig. Der Schuh war in der Mitte der Sohle gefedert, darüber war eine Art Luftkissen, und dann erst kam eine Art Schweißhülle. Alles war so angebracht, dass man weder die Federn, noch die Luftanlage fühlte. Die Ferse war aus einer Art Leder mit V-förmigen Federn dran, die sehr widerstandsfähig, aber trotzdem sehr fein waren und dem Fuß einen guten Halt gaben. Nach dieser genauen Betrachtung stellte ich die Schuhe auf den Boden und streckte mich auf dem Bett aus. Schon wollten die sorgenvollen Gedanken wieder über mich kommen, aber ich war noch doch so müde, dass ich bald einschlief. Ich schlief sehr fest, man hätte mich sicher im Schlaf wegtragen können, das hätte ich gar nicht bemerkt. Ich muss sehr lange geschlafen haben, und das Blut in meinem Kopf klopfte, als ob ich einen Schlag bekommen hätte. Als ich Arme und Beine bewegte, tat mir alles weh, obwohl das Bett sehr bequem war. Dies kam sicher von den Anstrengungen des gestrigen Tages. Ich sah, dass das Licht noch brannte. Offenbar hatte ich vergessen, es auszuschalten. Ich schämte mich, dass ich unnötigerweise so viel Strom verbraucht hatte. Ich war eben zu müde gewesen, dass ich nichts mehr sah, als ich das Bett unter mir gefühlt hatte. Vielleicht würde Ak-Ak nicht bemerken, dass ich bei Licht geschlafen hatte. Ich richtete mich im Bett auf, um irgendwie zu entdecken, wie spät es war. Man hörte auch von draußen keinerlei Geräusch, alles war totenstill. Ich stand auf, streckte mich und suchte nach einem Fenster, fand aber keines. Ich musste mich wohl in der Wohnung befinden, wo es keine Fenster gab, sondern nur eine Klimaanlage. Ak-Ak hatte mir erzählt, dass die meisten Wohnungen auf diese Art gebaut seien. Da ich nun schon wach war, wusch ich mich mit dem kristallklaren Wasser und nahm einen Schluck davon. Dann überlegte ich, ob ich wohl die Erden- oder die Akkad-Kleider anziehen sollte, entschloss mich schließlich für die letzteren. Ich hatte sicher noch viel Zeit, deshalb betrachtete ich die Kleider etwas genauer. Als ich das Hemd in die Hand nahm, dachte ich, sehr elegant. Es waren so viele Volants und Fransen dran, dass man gut und gern 25 Kinderlätzchen damit hätte verzieren können. Aber so war eben hier sicher die Mode. Ich erinnerte mich an das Sprichwort, was modisch ist, ist nie verkehrt, und zog das Hemd über den Kopf. Ich schlüpfte in die Hosen, der Reißverschluss an beiden Seiten war wohl beinahe 2 Meter lang. Fertig war der unfreiwillige Graf. Fast hätte ich vergessen, die Schuhe anzuziehen. Ich bückte mich und griff nach einem Schuh und fing an zu lachen. Beim Anziehen war er nach wie vor bequem, aber andererseits sah er aus wie der Schuh eines Clowns mit der langen, schnabelförmigen Spitze. Ich überlegte nun, was ich tun sollte. Sollte ich nochmals schlafen? Ak-Ak schlief sicher auch noch. Ich wartete noch ein Weilchen, dann ging ich zur Tür und öffnete sie einen Spalt. Ich war sehr froh, als ich sah, dass es Tag war. Das andere Zimmer war sonnenüberflutet, durch die Fenster der Vorderfront sah man die Sonne auf die gegenüberliegenden Häuser scheinen. Sehr zufrieden, dass ich die schreckliche Nacht hinter mir hatte, löschte ich das Licht in meinem Zimmerchen, ging hinaus und machte die Tür hinter mir zu. Ich ging durch das Wohnzimmer zu der Tür, die ins Treppenhaus führte, von wo aus ich am Abend zuvor die flammende Stadt betrachtet hatte. Ich schaute hinaus, die Stadt lag schön und majestätisch vor mir. Ich wollte schon auf die Terrasse hinausgehen, als mir der Gedanke kam, dass es draußen noch kalt sein könnte. So ging ich wieder zurück ins Wohnzimmer, wo sich noch nichts rührte. Ich wusste nicht, wo sich Ock mit seiner Familie befand, aber schlafen würden sie sicher nicht mehr. Dann holte ich den Umhang und öffnete den Rollladen, den Ock wohl abends heruntergelassen hatte. Nun konnte ich mir die Stadt wieder ansehen. Von dieser Seite aus war die Aussicht sehr schön, ein Haus war schöner als das andere. Die Sonne stand noch ziemlich tief am Horizont, der Tag versprach aber so schön zu werden wie der gestrige, denn man sah keine Wolke am Himmel. Die Sonne spiegelte sich in den Wänden der Häuser in vielfarbigem Glanz. Ich murmelte vor mich hin, so muss es im Himmel aussehen. Vielleicht war ich wirklich im Himmel und die Leute hier waren ehemalige Erdbewohner, die vor vielen Jahrhunderten in diese Höhen aufgestiegen waren. Man sah nun schon Flugapparate in der Luft und Leute auf der Straße. Ich betrachtete sie von oben, keiner schien es eilig zu haben. Wohin gingen diese Leute wohl? Sie mussten alles besitzen, was man sich auf der Erde wünschen konnte. Ich verglich sie mit uns Erdenmenschen. Wir müssen ja auch herumlaufen, aber wir sollten keine Risiken eingehen, nicht lügen, keine Intrigen anzetteln und Uneinigkeit stiften. Wenn wir untereinander einig wären, könnten wir alle die schönen Dinge, die Gott für uns bereithält, genießen. Wie viel Gutes und Schönes gibt es auf der Welt, das Gott für uns geschaffen hat. Aber wir dürfen nicht glauben, dass Gott alle die irrenden, kleinen und großen Sünder an der Hand nimmt, sie führt und zu ihnen sagt, seht her, das alles ist für euch, geht hin und wandelt. Nein, das wird niemals geschehen, denn er hat den Menschen Verstand gegeben, wenn wir ihn richtig anwenden, brauchen wir nur zuzugreifen bei allem, was nur ihm selbst gehört. Deshalb müssen wir zu gegenseitigem Verständnis und Frieden kommen. Ohne diese gibt es keinen Fortschritt. Wir alle sind Gottes Geschöpfe. So stand ich noch da, freute mich über den Anblick der Stadt und dachte nach, als ich ein leichtes Geräusch hinter mir hörte. Ich drehte mich um und sah Ock hinter mir stehen. Neunte, die Regierung informiert sich und entscheidet. Guten Morgen, sagte er, haben Sie gut geschlafen?
Ja, danke. Nur habe ich lange nicht einschlafen können.
Warum? War das Bett vielleicht nicht gut?
Doch, im Gegenteil, es war wunderbar.
Ja, was war dann daran schuld? Er musste doch wissen, was ich alles hinter mir hatte. Nun versetzen Sie sich doch in meine Lage. Wenn Sie auf der Erde wären, fern von Ihrer Heimat, Ihrer Familie, fern von Ihrer ganzen Welt. Meine Familie hat vielleicht schon von meinem Verschwinden gehört und sorgt sich um mich.
Ja, ich verstehe.
So Gott will, werden wir heute über Ihre Lage beschließen und Sie so bald wie möglich zur Erde zurückbringen. Ich holte tief Atem und sagte, Gott gebe es. Wir wollen hineingehen, es ist fast Zeit zur ersten Mahlzeit. Anschließend gehen wir beide zum. Ock nannte den Namen des Regierungsgebäudes, den ich nicht verstand. Später erklärte er mir, wie das Gebäude heißt, in dem der Sohn der Sonne und seine Ratsherren tagen. Wir gingen hinein und setzten uns, die Mahlzeit war nur die nicht bereitet. Ich fragte, wie spät ist es? Er schaute auf die Uhr und sagte, 4 der ersten Tagesstunde. Ich war jedes Mal dankbar, wenn er mir die Zeit sagte, und überlegte, wenn es hier Mittag ist, kommen noch 2 Stunden dazu, in 3 Stunden bricht die Nacht an. Zu dieser Berechnung nahm ich die Stellung der Sonne als Grundlage. In diesem Augenblick betrat Akroks Frau mit dem Frühstück das Zimmer und stellte es auf den Tisch ab. Sie kam auf uns zu und begrüßte mich, wie immer, lächelnd. Ich nickte ihr freundlich zu, wir konnten ja nicht miteinander sprechen. Ich sah, wie sie die Lippen bewegte, um etwas zu sagen, aber sie konnte ja nicht Deutsch wie Akrok. Sie deckte den Tisch und ging wieder hinaus mit ihrem Sohn, der ihr gefolgt war und mich auch höflich begrüßt hatte. Akrok und ich nahmen am Tisch Platz. Ich spreche nun nicht mehr von den Gebeten. Es gab keine Mahlzeit ohne vorheriges Tischgebet. Das Frühstück unterschied sich wenig von den anderen Mahlzeiten, es gab einen dunklen Tee, das Brot war etwas gesüßt und schmeckte besser als am Tag zuvor. Nach dem Frühstück machten wir uns auf den Weg zum Sohn der Sonne. Zu diesem Besuch musste ich zuvor noch meine Erdenkleider anziehen. Ock sagte, man müsse mich bei dieser Versammlung gleich als Erdenbürger erkennen. Und so stand ich nun da, gekleidet wie ein einfacher Arbeiter. Ich war froh, dass ich meine eigenen Kleider wieder anhatte, darin fühlte ich mich wohler. Ich hatte wieder meine schwarzbraunen Schuhe, blaue Baumwollsocken, meine Hose, das karierte Wollhemd und meine braune Jacke an. Einen Hut hatte ich jedoch nicht auf, weil ich nie einen trage. Als ich fertig angezogen war, gingen wir zum Flugapparat auf der Terrasse. Ock öffnete mit einem Druckknopf die Umzäunung der Terrasse und öffnete die Türen des Apparates. Ock stieg auf der einen Seite, ich auf der anderen Seite ein. Er schloss die gläserne Haube, die andere ließ er offen, startete den Motor, und schon flogen wir über der Stadt. Ist es weit bis zum Sitz der Regierung, und fliegen wir direkt dorthin?
Ja, wir fliegen direkt hin. In wenigen Augenblicken werden wir dort sein.
Wie weit ist es bis dorthin?
Ungefähr 60 Kilometer.
Ich konnte nicht weiter fragen, denn in diesem Augenblick machte er mich auf ein großes, rundes Gebäude aufmerksam und sagte, sehen Sie, dort ist es.
Wir flogen langsam.
Ich hatte immer gedacht, Akrok wohne im Zentrum der Stadt, doch darin hatte ich mich getäuscht. Von seinem Wohnsitz bis hierher schien alles eine einzige Stadt zu sein mit lauter ähnlichen Straßen und Häusern. Ich bemerkte aber wohl, dass wir uns jetzt im eigentlichen Zentrum befanden, denn hier gab es sehr viele große Gebäude.
Akrok flog einen Halbkreis, und wir setzten auf dem Dach des Gebäudes auf, das er als Regierungsgebäude bezeichnet hatte.
Wir stiegen aus, um uns herum standen viele solcher Flugapparate. Ein Teil des Daches war eben, ungefähr so groß wie ein Fußballplatz.
Außer den Terrassen an der Vorderfront hatten hier fast alle Gebäude solche flachen Dächer.
Sie dienten ausschließlich zur Landung solcher Apparate, und es gab deren so viele wie ein Bienenschwarm.
Ich war etwas besorgt, weil ich keine Gelegenheit zum Hinuntergehen sah und fragte, wo können wir hinuntergehen?
Hier, sagte er, folgen Sie mir.
Er zeigte auf eine kleine Plattform, die mir entgangen war.
Wir gingen darauf zu.
Akrok drückte auf einen Knopf, und es öffnete sich eine etwa 2 Meter große Platte.
Ich bestieg einen Lift, Akrok ging hinter mir her, und der Aufzug führte uns hinab zu einem langen, schmalen Raum, in dem viel Verkehr war.
Akrok sagte, hier wollen wir uns sitzen und warten, bis die Stunde gekommen ist, wo ich sie dem Sohn der Sonne und seinem Rat vorstellen kann.
Wir setzten uns auf Sessel, von denen es viele in diesem Raum gab.
Seit meiner Ankunft auf Akkad hatte ich noch nirgends Aufmerksamkeit erregt, aber nun war ich doch erstaunt über die Art und Weise, wie man mich hier betrachtete.
Einige kamen auf uns zu und sprachen mit Akrok.
Es schien mir, als ob dies Akrok missfiele, er sagte ihnen, sie sollten uns allein lassen.
An der Art, wie er mit ihnen sprach, sah ich, wie sehr er von ihnen respektiert wurde.
Wie viele Mitglieder hat dieser Rat, von dem sie sprachen?
Sehr viele, es sind mehr als 500.
Ich war natürlich sehr aufgeregt, und auch Akrok schien es zu sein, ich wusste nicht weshalb.
Er gab mir zwar immer Antwort, wenn ich ihn etwas fragte, schien aber zu einem Gespräch nicht sehr geneigt zu sein.
Seitdem wir hier waren, war er schweigsam.
Wir blieben einige Minuten in diesem Raum sitzen, immer neugierig betrachtet von den An- und Ausgehenden.
Wieder kam jemand auf uns zu.
Diesmal ein junger Mann, der durch die vor uns liegende Tür eingetreten war.
Akrok begrüßte ihn erfreut und wechselte ein paar freundliche Worte mit ihm.
Darauf wandte er sich mir zu und sagte, wir können hineingehen, kommen Sie mit.
Wir gingen durch die Tür, durch die der junge Mann eingetreten war.
Als ich in den vor mir liegenden Saal schaute, bemerkte ich, dass das Gebäude, in dem wir uns befanden, rund war.
Wir betraten einen sehr großen Saal, dessen eine Seite gerade, die anderen drei aber rund, an den runden Wänden standen überall Stühle, vor jedem Stuhl war ein Schreibtisch.
Entsprechend den runden Wänden war alles im Halbkreis aufgestellt und zwar in verschiedenen Reihen und abgestuften Höhen.
Die hintersten Reihen lagen etwa 2 Meter über der vordersten.
Mehr als 500 Personen konnten hier Platz nehmen.
Vor der geraden Wand stand ein etwa 6 Meter langer Tisch, darum herum standen 9 oder 10 Stühle mit hohen Lehnen.
Außerdem befanden sich noch an den 2 Seiten 2 kurze Reihen von Stühlen auf gleicher Höhe wie die der ersten Reihe des Halbkreises.
Dies alles lag etwa einen halben Meter tiefer als der viereckige Tisch.
Der junge Mann führte uns zu den Stuhlreihen an der linken Schmalseite des Tisches, wo wir uns setzten.
Links von uns begannen die im Halbkreis aufgestellten Stuhlreihen.
Die Ratsmitglieder traten nun hintereinander an und setzten sich zu unserer Linken, die Stühle waren nun fast alle besetzt.
Ist diese Versammlung nur einberufen worden, um meinen Fall zu besprechen?
Fragte ich Akrok.
Ja, zum Teil.
Warum nur zum Teil?
Weil an allen Werktagen eine Sitzung ist, heute aber hat die Besprechung Ihres Falles den Vorgang.
Voller Angst fragte ich, was wollen Sie von mir?
Nun, Sie werden Ihnen einige Fragen stellen.
Einige Fragen?
Es wird wohl von meinen Antworten abhängen, ob Sie mich für immer hier behalten werden.
Ich glaube nicht, dass dies der Fall sein wird, denn es sind sicher nur ganz wenige, denen die Unannehmlichkeiten Ihres Rücktransports zu groß sind.
Mein Gott!
So gibt es also doch einige, die meine Rückreise verhindern wollen.
Ja, es gibt welche.
Deshalb ist es gut, wenn Sie auf die Fragen antworten, dann werden Sie sich überzeugen, dass für uns keine Gefahr entsteht, wenn man sie auf die Erde zurückbringt.
Ich war wieder voller Angst, wurde bleich und dachte, was macht es diesen großen Herren schon aus, ob sie mich hier behalten oder zur Erde zurückkehren lassen?
Wenn Sie sich aber nun zur ersten Lösung entschließen, dann wäre ich verloren. Ich kann nur hoffen, dass Sie alle ein so gutes Herz haben wie Akorg. Nun öffnete sich eine Tür zu unserer Rechten und herein kam ein Zug von 9 Personen. Alles erhob sich, ich mich natürlich auch. Sie gingen zu dem großen Tisch und nahmen Platz auf den hochlehnigen Stühlen. Der 5. Mann im Zug, das war wohl der Sohn der Sonne, dachte ich bei mir. Als die 9 Platz genommen hatten, gab der in der Mitte Sitzende ein Zeichen mit der Hand, und alle Anwesenden setzten sich wieder. Ich kam fast um vor Neugier und fragte, der Herr in der Mitte, ist das der Sohn der Sonne? Ja, das ist er. Er sieht aus, als ob er ein gutes Herz hätte. Ich glaube nicht, dass er seine hohe Stellung dazu benutzt, um andere zu unterdrücken. So ist es. Und ich kann dem nur hinzufügen, dass alle, die bei uns eine hohe Stellung bekleiden, Verständnis für jeden und für alles haben. Er wurde von Millionen auserwählt, weil er der Verständnisvollste ist. Er benutzt die Stellung, die er innehat, um Gerechtigkeit zu üben, wie es ihm unser Gesetz vorschreibt. Wissen Sie nicht, ob er für oder gegen meine Rückreise zur Erde ist? Wenn es allein von ihm abhänge, so wären Sie schon wieder in Ihrem Heim auf der Erde. Bei diesen Worten fasste ich wieder etwas mehr Mut. Nun erhob sich der Sohn der Sonne und wandte sich mit sanfter Stimme an die Anwesenden. Er stellte mich wohl den Ratsherren vor, die über meinen Fall beraten sollten. Verstehen konnte ich ihn natürlich nicht, schloss es aber aus seinen Gästen. Es erhob sich nun eine Debatte unter ihnen, die sich ohne Lärm in Fragen und Antworten abspielte. Akorg saß schweigend an meiner Seite. Ich wagte nicht, ihn zu fragen, was vor sich ging. Nach etwa 20 Minuten gab der Sohn der Sonne ein Zeichen und es wurde still im Saal. Nach kurzer Zeit begannen sie, Akorg und mir Fragen zu stellen. Der Sohn der Sonne wandte sich an Akorg, dieser stand auf und hörte ihm mehrere Minuten schweigend zu und machte nur ab und zu eine bejahende oder verneinende Bewegung mit dem Kopf. Akorg wandte sich an mich und hieß mich aufstehen. Er sagte, der Sohn der Sonne und einige Ratsherren wollen Ihnen verschiedene Fragen stellen. Ich dachte mir, Akorg werde als Dolmetscher fungieren, fragte ihn aber unnötigerweise noch, wie kann ich denn antworten, wenn ich die Fragen nicht verstehe? Akorg sagte lachend, natürlich mit meiner Hilfe, Mann. Ich war nun beruhigt und versicherte ihm, dass ich auf alle Fragen antworten würde. Er gab meine Antwort an die Versammlung weiter und blieb neben mir stehen. Unter den Ratsherren erhob sich nun einer, der aussah, als ob er schon vor einem Jahr gestorben und die ganze Zeit über an einem Eisblock aufbewahrt worden wäre. Er schien aber kein aufgetauter Toter zu sein, er hatte ein triumphierendes Lächeln aufgesetzt. Mit donnernder Stimme fragt er mich, versprechen Sie, auf alles, was man Sie fragt, wahrheitsgetreu zu antworten? Akorg übersetzte die Frage und ich antwortete, ja, ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Die nächste Frage lautete, wie hoch ist der Grad Ihrer Ausbildung? Ich war völlig überrascht durch diese Frage, denn ich hatte andere Fragen erwartet, wie z.B. Sind Sie verheiratet? Wie alt sind Sie? Oder ähnliches. Ich zögerte ein wenig mit der Antwort. Akorg schaute mich an, rieb die Hände gegeneinander und wartete auf meine Antwort. Schließlich antwortete ich bin als Junge 2 Jahre in die Schule gegangen, habe aber nicht viel gelernt, als ich die Schule verließ, war ich noch am ersten Lesebuch. Ist es sicher, dass Sie später nicht in einer anderen Schule Maschinenbau oder Astronomie studiert haben? Ich besuchte niemals eine solche Schule und hatte auch nie die Ehre, je mit einem Lehrer zu sprechen, der in diesen Wissenschaften unterrichtete. Welchen Beruf üben Sie auf der Erde aus? Ich zeigte auf Akorg und antwortete, wenn Sie einverstanden sind, kann Ihnen Akorg diese Frage beantworten, er kennt alle Einzelheiten. Sie gaben offenbar eine zustimmende Antwort, denn Akorg sprach nun längere Zeit, sicher erzählte er alles über mich, was er wusste, mein Alter, meine Nationalität, Zivilstand, Beruf und so weiter, alle schienen sich einig zu sein, auch der Sohn der Sonne, der bis jetzt geschwiegen hatte, nickte mit dem Kopf. Der die ersten Fragen gestellt hatte, setzte sich, und es erhob sich ein anderer. Er war mager, hatte ein feines Gesicht wie aus Wachs und fragte mit leise, spitzer Stimme, was taten Sie in der Nähe unseres Raumschiffes, als Sie von unseren Wächtern überrascht wurden? Ich sagte, dass ich an diesem Tage viel und an verschiedenen Stellen umhergegangen sei, wie ich dies Akorg ja auch schon erzählt hatte. Was wisst ihr den Menschen über unsere Sonnenschiffe? Offensichtlich wenig, oder eigentlich fast gar nichts. Was drückt das Wort offensichtlich aus? Ich sagte. Offensichtlich, weil mein Stand als bescheidener Arbeiter mich nicht in Kontakt kommen lässt mit gelehrten Leuten oder gar Wissenschaftlern, die vielleicht schon etwas mehr über ihre Raumschiffe wissen. Was ich ab und zu hörte, war nur, dass bei uns fliegende Scheiben gesehen werden, so werden ihre Apparate auf der Erde genannt. Das Wort Offensichtlich drückt aus, dass ich wenig oder fast gar nichts darüber weiß, weder woher sie kommen, noch woraus sie bestehen. Ich kann dafür garantieren, dass ihre Schiffe auf der Erde zur Welt der Geheimnisse gehören.